Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lieblingsgegner. Ich sitze mal wieder gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber von Simon.
Hallo, melden uns mal wieder zurück. Frisch nach, ja, Nicht-Aufnahmezeit. Wir haben die Zeit genutzt, um tolle Spiele zu spielen und haben heute wirklich den ein oder anderen kleineren Titel auch wieder im Gepäck. Und wir starten doch einfach direkt mit Ponzi Scheme.
Aber das ist das ein kleinerer Titel?
Ah, so klein jetzt auch nicht. Aber hast du davon irgendwie was gehört gehabt früher? Nö. Das ist nämlich von 2015, das Original. Und ist von Jesse Lee. Und das Ganze ist ein sehr thematisches Ökonomiespiel, könnte man sagen, was total interessant ist. Und wir beide haben es einmal zusammengespielt. Und jetzt habe ich es aber auch noch mal beim Brettspieltreffen mitgehabt. Und es ist ein sehr interessantes Spiel, weil es in der Thematik sehr gut umgesetzt ist im Spiel. Worum geht es? Das Ponzi-Scheme beruht auf dem Herrn Ponzi.
Und ist so ein bisschen so ein... Ja, so eine Betrugsmasche.
Eine Betrugsmasche, so ein bisschen schneeballmäßig. Der hat sich das ausgedacht nach dem Ersten Weltkrieg, hat er gedacht, komm, wie komme ich denn an schnelles Geld? Und dann hat er gesagt, ey, ich habe hier eine Idee, ich sammle mal Geld von Investoren ein und verspreche denen 50% Rendite. Und diese Rendite wollte er durch irgendwelche Investitionen tätigen. Die hat er aber nie getätigt, sondern er hat einfach das Geld, was er bekommen hat, beziehungsweise die Renditen, die er versprochen hat, durch die nächsten, von denen er sich das Geld quasi nicht genommen, geliehen hat, sondern denen er wieder das Gleiche versprochen hat, wieder genommen und hat damit quasi die Renditen bezahlt, die er vorher versprochen hatte. Und das ging immer so weiter, bis er dann aufgeflogen ist und seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. Und dadurch, dass das tatsächlich ein System ist, wo tatsächlich auch später noch Fälle bekannt wurden, dass so eine Betrugsmasche ist, genau, ist tatsächlich der Name Ponzi Scheme im ökonomischen Bereich durchaus bekannt. Und das ist auch das Spiel, könnte man sagen.
Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, wir sind gar keine Ökonomen.
Überhaupt nicht.
Wir sind gar keine Wirtschaftler, wir haben echt wenig Plan davon, deswegen vielleicht sind wir auch deshalb schlecht in dem Spiel oder gut, man weiß es nicht.
Ja. Man könnte zumindest erstmal sagen, ähnlich auch wie bei den historischen Spielen, wo mich ja das Thema dann auch so fasziniert hat, um da später noch mehr dann einzutauchen, Beispiel Gleichgewicht des Schreckens, ist es bei Ponzi Scheme so, dass man da kein Vorwissen für braucht. Ne? Also diese kleine Erklärung, diese geschichtliche Einordnung reicht aus und im Spiel erlebt man dann quasi, wie das Ganze so ungefähr abgelaufen ist. Es ist natürlich jetzt nicht wirklich ein, also es wird an spielmechanischen Stellen natürlich abgewandelt. Aber im Endeffekt geht es genau darum, am möglichst lang die Lügen am Laufen zu halten und der nicht die Person zu sein, die als erstes pleite geht und nicht mehr zahlen kann.
Genau, denn irgendwann implodiert so ein bisschen dein System, das du dir da aufbaust.
Genau, und das ist das Interessante, das nämlich abzuschätzen. Und genau, was machen wir in dem Spiel? Wir wählen am Anfang optional eine Aktie aus, in die wir fiktional investieren können und sammeln dafür Geld von Investoren ein. Und die geben dir dann vielleicht, weiß ich nicht, 20 Geld, wollen aber in 3 Zügen 18 Geld dafür Rendite haben. Und die wollen dann aber auch jede 3 Runden die Rendite haben. Und nachdem wir dann so eine Aktie genommen haben, geht es in eine Verhandlungsrunde. Und die ist auch ganz interessant, denn wir können mit Leuten, die gleiche Art von Aktien haben, quasi handeln. Indem wir sagen, ey, ich möchte mit dir handeln und es geht um die Aktie. Dafür müssen wir, wie gesagt, beide die gleiche Aktienart besitzen. Wir legen einen Geldbetrag in so ein nettes Kunstleder-Etui, geben dem die andere Person. Die Person öffnet das und sagt dann, okay, Deal, gibt dir seine Aktie und nimmt das Geld. Oder sagt, nee, das war ein sehr gutes Angebot. Ich tue jetzt das Geld rein, was du mir reingetan hast und ich kaufe dafür von dir die Aktie. Und das kann man nicht ablehnen. Weder den Deal, noch dass man quasi den Deal zurück bekommt quasi.
Mhm.
Also das ist, wenn ich quasi jemand ein Angebot mache, passiert auf jeden Fall etwas. Das ist eine sehr interessante Mechanik im Spiel. Danach geht der Startspielermarker weiter und da ist das Interessante, dass man dann eine Karte aus dem Markt abwerfen kann, weil unter gewissen Bedingungen crasht der Markt auch noch. Und dann wird quasi eine Runde übersprungen und es kommt noch schneller zu den nächsten Zahlungen, die man tätigen muss. Und die können tatsächlich auch das Spielende mal einläuten. Und das ist eigentlich schon fast das gesamte Spiel.
Genau.
Das ist super easy.
Und am Ende versucht man eben nicht derjenige zu sein, der crasht und am wenigsten Geld hat, sondern man versucht am Ende Punkte und Geld zu sammeln, eben auch über die Aktien, die man im Laufe des Spiels erworben hat. Da versucht man so ein bisschen Set-Collection-mäßig
genau. Die
passenden Aktien zu sammeln. Man kann sich auch noch so, ja, ich sag mal so Sondersachen kaufen, so eine Halskette und so ein Auto.
Ich habe mir einen Brunnen gekauft.
Ach so, so ein Brunnen. Das ist so ja. Eine einmalige Investition quasi. Die kann ja auch keiner mehr wegnehmen. Kann dir aber auch das Genick brechen, wenn du dir so ein Goldkettchen holst.
Ja, ich erinnere mich an die erste Partie, genau.
Ja, genau. Und das Spiel ist, also am Anfang weiß man nicht so recht, was man da mit anfangen soll, wie das funktionieren soll. Aber im Laufe des Spiels merkt man dann doch echt, wie sich das aufbaut. Und irgendwann kommt man dann in die Bedrängnis, dass man merkt, okay, in zwei Runden muss ich 80 Dollar zahlen. Ich habe aber gerade nur 50. Das heißt, ich muss jetzt in dieser Runde und in der nächsten Runde mir Aktien holen, sodass ich in der übernächsten Runde genug Geld haben werde. Und dann baut sich das immer weiter auf. Und
so ein Lawineffekt.
Es ist
quasi.
Es ist halt auch so ein Schneeball, so ein bisschen. Es wird immer mehr und irgendwann, du kommst nicht mehr hinterher, dir Geld zu holen.
Ja.
Und der Clou ist, du musst das halt am Tisch auch abschätzen können, wie sieht es denn gerade bei den anderen aus? Denn eigentlich willst du ja einfach nur, in erster Linie willst du erstmal nicht derjenige sein, der am Ende raus ist. Und man kann das dann so ein bisschen versuchen abzuschätzen, je nachdem, ob die anderen Aktien kaufen oder ob die Angebote immer annehmen oder ablehnen und ein Gegenangebot quasi machen.
Man weiß nicht, welche
Geldbeträge da hin und her gehen. Und da weiß ich auch noch, in unserer ersten Partie, da hast du immer irgendwie gelacht, weil du dachtest, ich wäre so weit drüber von dem Geldbetrag. aber ich weiß nicht, ihr habt mit 4 Dollar gehandelt oder so und ich habe mit 6 Dollar gehandelt.
Ja, es ist ja, hör mal, das sind
so,
wie viel Prozent
das
mehr? Das ist ja ein Drittel mehr.
Ja, aber das war jetzt nicht 10 oder so.
Ja, das ist richtig.
Also die Dynamik ist echt witzig am Tisch und wie hat's dir denn in der zweiten Partie gefallen?
Also erstmal finde ich das Spiel super umgesetzt. Ich finde, das ist auch ein Spiel, bei dem kann man auch gut und gerne mal Trash talken. Man darf ja auch die Handlungen von den anderen kommentieren bei dem Handel. Man darf nur nicht darüber sprechen, was wirklich drin war. Man kann natürlich sagen, boah, okay, für das Geld, da schlage ich aber dreimal zu. Und dann verunsichert man ja auch den, der dir das Angebot gegeben hat, denkt, ah, da jetzt viel zu viel und wie viel zahlen die anderen wohl? Das ist ein Spiel, das ist vor allen Dingen gruppenabhängig. Also das musst du mit der richtigen Gruppe spielen, die da auch Spaß dran hat. Und ich muss sagen, dass ich gestern, da habe ich es ja gespielt, das Gefühl hatte, dass ich das Spiel etwas besser überblicke. Insofern, dass man ja im richtigen Moment eigentlich, wenn man weiß, die anderen sind in ein oder zwei Runden pleite, kann man sich ja die Luxusartikel, die Siegpunkte bringen, nochmal zusätzlich holen. Das macht ja nichts. Dann nimmst du nochmal einen großen Kredit auf, den musst du erst in 5 Runden bezahlen, bis dahin ist das Spiel schon lange vorbei.
Ach so, also wenn du weißt, das Spiel wird vorbei sein, bevor ich hier noch zahlen muss.
Genau, und das ist natürlich ein Mechanismus, der greift natürlich, wenn du das Spiel ein bisschen besser kennst, schon ein bisschen mehr. Insgesamt würde ich aber sagen, waren die Partien dann doch recht ähnlich, so vom Ablauf. Es ist einfach immer dieses Exponentielle. Wir kennen das auch aus QE. Ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. QE ist ja auch in einem ökonomischen Bereich, obwohl es ein komplett anderes Spiel ist. Aber auch da ist es so, das sind Spiele, die möchte man eigentlich auch in unterschiedlichen Runden spielen. Das lebt davon, das neuen Leuten zu zeigen, mit einer anderen Gruppe zu spielen, denn dann weiß man die Geldbeträge einfach nicht. Das ist ja bei QE genau das Gleiche. Und hier war es so, dass ich gar keine Ahnung die ganze Zeit hatte, wie viel Geld ist denn drin. So, und ich habe die ganze Zeit versucht, meine Aktien nicht zu verkaufen, aber die Beträge waren immer so gut. Und es waren, ne, in unserer Partie waren Beträge von 5, 6 relativ normal für eine Aktie. In der Partie gestern waren es 15, 16,
echt?
Die normal waren. Und wir krass. Hatten eine, die war schon sehr unterschiedlich. Denn eine Person, Grüße gehen raus, der Matthias, der hatte, ich glaube, von jeder, also es gibt 4 Aktienarten, von jeder hatte er 3 tatsächlich. Mhm. Also total viel angesammelt. Er ist natürlich nachher pleite gegangen, aber das war gar nicht so knapp, wie ich mir das gedacht hatte. Oder gar nicht so unknapp. Nee, ich dachte, es wäre weniger knapp. Ja, es war auf jeden Fall, hat sich's in der letzten Runde entschieden. Wir hätten alle pleite gehen können. Ich habe den lukrativsten Deal meines Lebens in der letzten Runde noch für meine letzte Aktie bekommen und habe es deshalb geschafft, die Schulden zu bezahlen. Oder die Dividenden in dem Fall eher. Und das ist einfach ein sehr immersives Gefühl, weil man wirklich so merkt, oh, man kommt so langsam ins Schwitzen. So langsam wird's aber wirklich heikel. Und man muss aber auch so ein bisschen Fassade bewahren und sagen, ey, also für mich ist das hier alles noch
gar
kein Problem.
Ja, klar, du darfst das nicht durchblicken lassen, dass du gerade ganz schön Probleme kriegst.
Ja, also für mich ist das ein ganz tolles Eventspiel, wo ich sage, das ist kein Spiel, was ich jetzt regelmäßig alle 4, 5 Wochen spielen will, sondern das ist ein Spiel, wenn ich eine gute Runde habe, auch wenn es nur 2-mal im Jahr ist, dann ist das ein sehr gutes Spiel. Das möchte ich auch Leuten zeigen. Ich mag das sehr gerne, aber es ist kein Spiel, was ich exzessiv viel hintereinander spielen möchte, wie andere Spiele, die ich entdecken möchte, sondern es ist im Kern, bleibt es ein ähnliches Spielgefühl, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil wir haben ja alle ein volles Regal an tollen Brettspielen. Mhm. Und da füllt es einfach eine Lücke, die ich bisher ja noch nicht gefüllt hatte. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, mir hat's, also ich habe es ja nur einmal gespielt, aber mir hat's da auch gut gefallen. Und ich glaube, ja, jetzt blickt man so ein bisschen besser durch. Bei der ersten Partie war ich am Anfang total, wie gesagt, total irgendwie, hatte ich Fragezeichen im Kopf.
Ja.
Wie sich das jetzt aufbaut und wie das funktioniert. Ich glaube aber, ich habe es jetzt auch besser verstanden dann gegen Ende der Partie und würde es auf jeden Fall gerne nochmal probieren. Aber grundsätzlich hat es mir gut gefallen.
Ja, also es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Ich glaube, man kann jetzt auch heraushören, ob das was für einen ist oder nicht. Es ist halt auch ein Verhandlungsspiel, es ist interaktiv, die Runden gehen schnell. Ich glaube, die Spielzeit ist jetzt so durchschnittlich bei 1,15 bei uns gewesen. Das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte am Anfang. Aber das ist auch schnell erklärt. Und es ist ein Erlebnisspiel. Also das Spiel zeigt dir auf eine spielerische Art und Weise, wie dieser Ponzi-Scheme ungefähr funktioniert hat. Und das finde ich immer bei Spielen, das rechne ich denen nochmal ganz hoch an, wenn Spiele auch noch so einen Lerneffekt noch mit reinbringen, aber das so spielerisch verpacken, dass es auch Spaß macht. Und dieses gesamte Spiel ist eigentlich nur darum konstruiert, das einem gut zu zeigen und dabei den Spielspaß nicht zu vernachlässigen. Und das finde ich sehr cool.
Mhm. Ja, das ist cool.
Genau, es gibt verschiedene Varianten und also von dem Spiel gibt es verschiedene Auflagen. Das wird man wahrscheinlich auch bekommen. Gab es auf der Messe bei Bright Eye Games. Und ja, durchaus ein sehr, sehr interessantes Spielkonzept, was man sich gerne mal anschauen kann. Gut, machen wir weiter mit einem Spiel, was bei mir auch nach vielen Partien ein bisschen noch Fragezeichen hinterlässt. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
Ich weiß gerade gar nicht, von welchem Spiel du
ja,
sprichst.
Ja, dazu muss man sagen, wir sind ja eigentlich immer sehr gut vorbereitet. Also
zumindest
nicht immer.
Die Hälfte von uns.
Nein, wir haben das mittlerweile auch eingeführt, dass wir hier Tablets benutzen und dass jeder auch genau weiß, welche Spiele besprochen werden. Jetzt ist nur das Problem, dass die Boardgame-Geek-Seite gerade irgendwie einen Fehler hat und man nicht mehr den Zugriff darauf hat, auf die Suchfunktion. Das ist ein bisschen blöd, da müssen wir heute improvisieren.
Ja, der Vorteil ist ja auch, da kann ich nämlich auch immer nachgucken, wer das Spiel denn designt hat und was die Person noch so gemacht hat.
Genau, das muss ich heute machen, weil du es ja nicht kannst.
Ja, und dementsprechend weiß ich gar nicht, über welche Spiele wir so sprechen werden.
Ja, aber das macht auch nichts. Das ist heute eine Ausnahme. Das ist eben bei einem wöchentlichen Podcast so. Da stehen wir zu, da sind wir transparent.
Passiert.
Aber es geht um das Spiel Tricky Traders, was bei Pegasus rausgekommen ist.
Haben wir gerade erst nochmal gespielt am Wochenende.
Genau, von Colin Dömer und von Dennis Lohausen illustriert. Und das ist tatsächlich auch ein Erstlingswerk. Ne? Also der hat bisher noch nichts anderes designt. Und Tricky Traders ist, könnte man sagen, ein Kennerspiel im Duellbereich, wo es darum geht, verschiedene Marktstände mit verschiedenen Figuren und Ratten zu beeinflussen. Und der Clou des Spiels ist, dass wir immer zwei Karten spielen simultan. Die decken wir auch dann auf. Und gleiche Karten eliminieren sich aber. Heißt, wenn Simone die Aktion mit der Nummer 4 spielt und ich auch, sind die Karten raus. Dann wird in aufsteigender Reihenfolge die Aktion ausgeführt. Das machen wir insgesamt über 3 Runden. Und danach wird geschaut, welche Marktstände haben denn aktuell wie viele Punkte? Sind zum Beispiel bei dem Marktstand keine Ratten, kriegt man dafür einen richtig satten Bonus. Sind auf dem Marktstand zum Beispiel der Gaukler und, weiß gar nicht, wer ist die Blaue nochmal? Wie heißt sie?
Die Verwalterin.
Genau, die Verwalterin gibt es, glaube ich, schön Bonuspunkte.
Aber keine Ratten geht ja, glaube ich, gar nicht, ne? Da werden ja Ratten draufgesetzt.
Stimmt, eine Ratte wäre es dann.
Genau.
Korrekt. Genau, also man möchte so ein bisschen die Marktstände beeinflussen. Und was das Interessante bei dem Spiel ist, ist, dass man nicht genau weiß, für welche Marktstände ist denn jetzt der andere eigentlich zuständig?
Genau, man möchte mehr Kunden haben als die Nachbarmarktstände. Ja. Das ist noch wichtig. Da macht man nämlich auch gut Punkte mit. Genau, und wir kriegen jeder am Anfang des Spiels 2 Karten ausgeteilt. Da sind 2 Marktstände drauf. Und nach der ersten Runde, nachdem die erste Runde ausgewertet wurde, entscheiden wir uns geheim, welchen von diesen beiden Marktständen wir gerne ja als positive Punkte quasi haben möchten und welchen Marktstand wir eher ja nicht so fördern wollen. Und am Ende des Spiels bekommen wir eben unseren guten Marktstand quasi. Da bekommen wir einfach die Punkte, die der gesammelt hat im Laufe des Spiels. Und davon abgezogen werden die Punkte des Marktstands, den wir nicht so gut finden.
Das heißt, wir wollen einen möglichst gut laufen lassen und einen möglichst schlecht.
Genau, und so am Ende eben die beste Punktzahl sammeln.
Dadurch, dass es natürlich ein Duellspiel ist, hilft es natürlich ungemein zu wissen, auf welchen Marktstand der andere gerade ein Auge drauf hat. Das funktioniert tatsächlich sogar relativ gut, finde ich, das zu deduzieren.
Ja.
Ich habe jetzt gerade ein anderes Deduktionsspiel im Kopf, wo wir nochmal gesondert drüber sprechen werden, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie das da funktionieren soll. Hier ist es ja gar kein Kernelement, aber es wird zumindest in der zweiten Runde dann doch einigermaßen sichtbar, aufgrund der Aktion, auf welche Marktstände die eine oder andere Person vielleicht eher gehen könnte.
Ja, und ich finde das auch interessant. Es ist zwar ganz nett, das rauszufinden, aber es ist nicht so wichtig, weil es ist dann doch schon eher so, dass man das Hauptaugenmerk auf seinen eigenen Marktständen hat. Also es ist ganz nett, wenn ich merke, okay, ich kann dir damit auch was kaputt machen, aber das ist nicht mein Hauptziel in dem Spiel. Mein Hauptziel ist eher, ich will, dass mein einer Marktstand so viele Punkte wie möglich macht und der andere so wenig Punkte wie möglich. Und das ist mir das Wichtigste.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer verliere.
Ach so, du willst immer meine Marktstände manipulieren.
Ja, vor allem, also nicht, ich finde, das ist nämlich der interessante Kniff des Spiels. Es geht ja nicht darum, nur zu gucken, wie kann ich dir jetzt was Blödes reinhauen, sondern was könntest du spielen, was ich dann negieren kann, damit du den Bonus nicht bekommst. In der letzten Runde war es beispielsweise so, dass auf deinem Marktstand zum Beispiel der Gaukler, glaube ich, war. Oder irgendwas war auf jeden Fall auf deinem Marktstand und ich wusste, okay, ich weiß, das ist ihr Marktstand und sie möchte die Aktion machen. Und dann spiele ich natürlich die Karte aus, weil dann sind die Karten raus. Sie kann in der späteren Runde diese Aktion nicht machen unbedingt, nur mit einer Besonderheit, ist zu viel Detail. Aber ich kann damit jetzt quasi die Aktion aktiv canceln von ihr. Und das ist nämlich ein sehr interessanter Mechanismus, wenn du ich denke, dass du denkst, dass vielleicht bräuchtest du diese Aktion. Und das funktioniert tatsächlich sogar relativ gut und vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Denn ja, in den ersten Partien, deshalb haben wir jetzt auch so viele gespielt schon, nicht nur, weil es dann doch recht kurzweilig ist, aber es ist kein Spiel, wo ich sage, okay, mega, 10 von 10 oder so. Aber ich wollte herausfinden, ist das jetzt jedes Mal so, dass wir die ganze Zeit unsere Aktionen canceln, einfach zufällig, beziehungsweise mit der Deduktion. Weil wir hatten Partien, da haben wir so viele gleiche Karten immer gespielt, wo in dem gesamten Spiel gar nicht so viel passiert ist nachher.
Ja, von meiner Seite aus war das schon eher zufällig. Also ich habe das nicht aktiv gespielt, um dich zu canceln, sondern das war eher so, dass ich mir dachte, boah, das wäre jetzt richtig gut für mich. Aber für dich war es halt auch richtig gut.
Mhm.
Und zwar nicht, weil du mich canceln wolltest, sondern halt, weil du das selber für deinen Marktstand machen wolltest.
Und ich glaube, genau da greift jetzt auch wieder das Argument, ein Spiel so ein Spiel häufiger zu spielen, weil ich hatte den Eindruck, dass es, je mehr wir das gespielt haben, desto weniger wurde das auch. Also in der letzten Partie hatten wir wirklich nur sehr gezielte Aufhebungen der Karten, hatte ich so den Eindruck. Zumindest habe ich die aktiv auch geforst. Bin ich da drauf gegangen.
Also ich bin ganz ehrlich, ich bin da bisher null drauf gegangen. Ich habe immer nur auf meine Sachen geachtet und ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren.
Ich glaube, beides funktioniert und ich finde, das Spiel macht das schon ganz gut. Ich finde, die Optik ist so ein bisschen, wo ich denke, okay, das hätte jetzt auch vor 15 Jahren rauskommen können. Das finde ich ein bisschen schade. Klar, das ist so die Optik von Dennis Lohausen und so. Der hat ja auch ein paar sehr schöne Spiele designt. Hier muss ich sagen, spricht mich das Optische persönlich nicht so an. Das sieht halt wirklich ein bisschen altbacken aus. Ich finde, das wird dem Spielgefühl aber nicht gerecht, weil ich finde, so altbacken spielt sich's gar nicht. Ich hatte am Anfang auch gesagt, das könnte ja auch gut in dieser Deep Print-Reihe sein, wo jetzt Rival Cities drin war oder Beer and Bread und so weiter. Ich würde es da ein bisschen drunter noch ansiedeln von meiner Wertung. Von der Komplexitätsrichtung geht's aber in eine ähnliche.
Also, ja, optisch finde ich, sticht das jetzt nicht sonderlich heraus, weder positiv noch negativ. Für mich, es ist für mich von der Wertung her aber auch nicht so spannend. Also ich würde es nicht so gut bewerten wie du. Ich finde, es ist okay, aber das ist wieder so ein Spiel. Ich finde es für mich persönlich, ich finde es nicht so spannend.
Mhm.
Ich finde, es ist nicht so deep. Es
nicht
ist so
deep.
Ja, ich gucke halt, was ist jetzt in der Situation die beste Karte von meinen 10 Karten? Und manchmal hatte ich dann eher so die Situation, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt noch eine zweite Karte auswählen, die mir überhaupt nichts bringt, weil es ist gerade nicht sinnvoll. Und irgendwie fand es einfach nicht so spannend, was man macht in dem Spiel.
Ja, also ich bin da auch bei dir, zu sagen, das ist insgesamt nicht diese Riesentiefe hat, aber ich glaube, das möchte es auch gar nicht sein. Also ich glaube, das wird schon so designt sein. Ich glaube einfach, dass es für uns beide, die jetzt auch viele Zwei-Personen-Spiele spielen, sich nachher nicht über ein Jahr hinaus in unserem Regal halten wird. Absolut nicht. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Also ich finde den Kniff eigentlich ganz cool und es ist definitiv auch interaktiv, auch wenn du es vielleicht nicht so interaktiv gespielt hast wie ich. Vielleicht probier's auch nochmal auf der Arbeit aus.
Ja.
Nochmal in einer anderen Runde. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall, also ich habe bisher noch nichts über das Spiel gehört und ich finde, es ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Ne? Ja, es ist okay, aber ich bräuchte es halt jetzt nicht in meiner Sammlung.
Ja, gut. So, kommen wir zum nächsten Titel. Und da haben wir ja wieder einen persönlichen Bezug zu, denn es geht um Cashional Miographic.
Aha.
Und da fragt ihr euch jetzt, was zum Geier habt ihr da wieder für ein Spiel? Da hat doch noch keiner irgendetwas zu gemacht. Das stimmt.
Es
hat null Bewertungen bei
uns. Genau, und es war auf der Messe auch nur
ein Bild, also die Coverbox zu sehen.
Genau, nur die Box zu sehen. Es war nicht da, man konnte es nicht spielen, man konnte es nicht kaufen. Und dann fragt ihr euch bestimmt auch, wo habt ihr das denn aufgetrieben?
Ja.
Wie könnt ihr das denn schon gespielt haben?
Und da sind wir schon wieder bei unserer guten Designerin unseres Logos, AI Board Game Craft. Die hat nämlich ja dieses wunderbare Spiel Tofu Shifu gemacht, was ich ja immer noch wirklich ein sehr gutes Spiel finde, wo auch demnächst, so wie ich gehört habe, zumindest angedacht ist, nochmal ein Kickstarter-Reprint zu machen.
Und sie hat natürlich unser wunderbares Logo designt.
Sie hat unser Logo designt. Ihr seht es wahrscheinlich in eurem Podcast-Abspiel-Gerät, App, wie auch immer, eures Vertrauens. Und sie hat ein neues Spiel designt. Und das heißt Cashner Mio Graphic und hat ein ganz, ganz tolles Cover gemacht. Da ist eine Katze drauf mit Rucksack und einer Landkarte und die geht wandern. Und das ist auch das Thema des Spiels. Am ehesten würde ich sagen, könnte man es einfach als Puzzlespiel bezeichnen. Mit einem kleinen, interessanten Wertungskniff, Simone.
Ja, es ist eigentlich super simpel. Wir versuchen, Landschaftsplättchen in bestimmten Formatierungen aneinander angrenzend hinzulegen und einfach vor uns auszupuzzeln. Wenn wir dran sind, nehmen wir uns ein Plättchen aus der Auslage und puzzeln das in unsere Landschaft. Und wir haben immer Karten ausliegen, die uns eben anzeigen, was für Landschaften wir puzzeln wollen. Wir wollen beispielsweise zwei Wasserplättchen an zwei Waldplättchen angrenzend legen. Und wenn wir das schaffen, kriegen wir 2 Punkte beispielsweise. Und der Clou ist an diesem Spiel so ein bisschen der Wertungsmechanismus. Denn jedes Mal, wenn wir beide ein Plättchen gelegt haben, wird die Wertungskarte, die wandert weiter.
Mhm, genau. Und es sind insgesamt auch nur 6 im Spiel.
Genau, es sind insgesamt 6 im Spiel oder sind es 7 mit der, die noch auf dem Stapel liegt?
Ja, gut, mit der dann sind es dann 7, ja.
Und wir haben also quasi am Anfang der ersten Runde haben wir nur die Karte, die oben auf dem Stapel liegt, als Wertungsmöglichkeit. Danach wandert diese Karte 1 nach rechts. Das heißt, wir haben dann die Karte, die gewandert ist und wir haben die Karte oben auf dem Stapel. Die Runde später wandert die Karte vom Stapel auf diese erste Karte. Und das ist der Clou, denn jetzt wird quasi diese erste Wertungsbedingung überdeckt, aber die Punkte werden nicht überdeckt. Wir haben also die Karte, die oben drauf liegt, die uns zeigt, was wir puzzeln wollen, die Punkte von der Karte oben und dazu addiert werden die Punkte von der Karte unten. Das heißt, jede Runde sind die Karten so ein bisschen andere Punktzahlen wert. Mal können sie gewertet werden, mal können sie nicht gewertet werden. Und das müssen wir in unserem Puzzeln immer so ein bisschen bedenken und vorausplanen, wann wir denn am besten die Formation auf der Karte erfüllen wollen, um die meisten Punkte damit zu machen.
Genau, es liegen immer 3 Landschaftsarten aus. Die gleichen werden immer übereinander gestapelt und es gibt auch noch Punkte, wenn ich gleiche Landschaften aneinander angrenzend baue und gewisse Punktebedingungen da erfüllt sind, also gewisse Sterne. Aber das Interessante ist wirklich diese Schiebemechanik, weil man ja vorausplanen muss, okay, könnte die Bedingung jetzt in dem Zug erfüllen, aber im nächsten wäre sie viel mehr wert. Dann warte ich doch lieber jetzt noch eine Runde und mach's in der nächsten Runde. Insgesamt ist das aber trotzdem ein recht simples Spiel, bei dem man sagen muss, das ist eher im Familienbereich angesiedelt, es ist sprachneutral und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Plättchen tatsächlich nicht so niedlich sind wie leider unser Logo oder die Katze auf dem Cover. Das ist tatsächlich die wo die Wertungskarten hinkommen, sind ganz viele niedliche Katzen.
Das wollte ich gerade sagen. Wir haben so ein großes Wertungsboard in der Mitte und da sind super viele Katzen drauf, die süß sind. Ja, ich finde, das Spiel ist auch, es ist sehr simpel. Es ist hat wirklich kaum Regeln. Es ist super simpel erklärt. Aber mir macht's trotzdem Spaß. Also ich puzzle das gerne. Es ist halt eins der leichteren, würde ich mal behaupten, die wir haben.
Ja, also ich mache da tatsächlich den Gegenpart. Ich finde das jetzt auch kein schlechtes Spiel. Mir fehlt aber auch so ein bisschen das Outstanding-Ding in dem Spiel, weil wir haben einfach sehr, sehr viele Puzzlespiele auf dem Markt. Sehr, sehr viele. Die Optik hätte es sein können. Ich finde aber leider, dass die Puzzleteile jetzt nicht die Outstanding-Optik haben, die ich kenne von AI. Also die sind, ich sag mal, das ganze Board, das würde ich mir in die Wohnung hängen, so niedlich sehen die Katzen wieder aus. Ja, und das Cover sieht cool aus. Aber die Plättchen an sich sind relativ basic, würde ich sagen. Mhm. Ich finde den Puzzle-Mechanismus ganz cool, aber auch nicht herausragend. Wenn ich jetzt überdenke, ich habe jetzt, weiß ich nicht, einen Auftrag und ich hoffe darauf, eine Tempelkarte, ein Tempelplättchen zu ziehen. Und es kommt einfach die ganze Zeit kein Tempelplättchen. Das hatten wir in der letzten Partie. Dann kann ich diesen Auftrag nicht erfüllen und dann ist das irgendwie so ein bisschen unbefriedigend gewesen. Also wenn ich es jetzt gerade auch mit einem Cascadia vergleiche, da bin ich viel flexibler und da ist auch viel mehr Gehirnschmalz drin.
Genau, das hatten wir ja, hatten wir schon mal gesagt, also beim letzten, als wir das letzte Mal gespielt haben, hatten wir darüber gesprochen, dass es vielleicht doch auch ganz gut wäre, wenn es da so eine Art Tauschmechanismus gäbe.
Ja.
Eben wie bei Cascadia, da gibt es ja die, die Zapfen,
ja,
diese Pinienzapfen,
genau. Ja.
Um auszutauschen oder flexibler zu sein. Und das würde dem Spiel tatsächlich auch ganz gut tun, da so ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Wobei ich sagen muss, dass ich es auch schätze, dass es das nicht gibt. Denn dann muss man eben wirklich auch mal was nehmen, was einem vielleicht gerade nicht so gut passt.
Mhm.
Man kann damit aber ganz gut vorausplanen und für spätere Runden neue Möglichkeiten sich schaffen. Und da muss man halt so ein bisschen voraus überlegen, wie man sich das alles anordnet, wie man das Puzzle, damit man da später auch noch mal Punkte mitmachen kann. Und das finde ich dann doch wieder eigentlich ganz cool, weil das mag ich ganz gerne.
Ich finde auch interessant, dass man immer abwägen muss, wo kriegt man jetzt eigentlich am meisten Punkte? Weil es ist nicht so, dass man für die Aufträge unfassbar viele Punkte bekommt, sondern es geht eher darum, abzuwägen. Wenn ich jetzt dann Plättchen hinlege, was auch noch richtig gut passt von diesem Tatzenlevel her, dann kriege ich viel mehr Punkte vielleicht, als wenn ich einen Auftrag in dieser Runde erfülle. Also auch da kommt es wieder situativ darauf an. Ich muss das jede Runde so ein bisschen abwägen. Mir bleibt es insgesamt ein bisschen zu flach. Mir persönlich, das ist aber auch jetzt nur meine Meinung. Ich finde, es ist trotzdem ein niedliches Spiel. Und ich sag mal, das ist so mein Fazit zu dem Spiel. Ich glaube, du findest es ja generell noch ein bisschen besser als ich. Aber
ja.
Ich glaube, du stimmst mir trotzdem zu, wenn ich sage, Tofu Shifu ist wirklich, das ist wirklich ein richtig cooles Spiel und Cashner Miographic ist ganz gut.
Ja, ich finde, die beiden sind ja auch nicht so ganz vergleichbar.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Das ist korrekt, ja. Gut, okay. Dann gehen wir doch zum nächsten Spiel über. Und das wird sein, jetzt gucke ich gerade mal in unsere schlaue App, ein Spiel, was uns der liebe Ulf, vielen Dank Ulf, ja, aus Südkorea mitgebracht hat. Und jetzt fragt ihr euch, okay, ne, schon wieder importieren, ja, korrekt. Es ist ein Spiel von Geoniel. Und ich sag mal so, jetzt so langsam solltet ihr den Namen Geoniel zumindest hier durch den Podcast, ein bisschen Bildungsauftrag haben wir ja hier auch, sollte er zumindest euch ein Begriff sein. Wir haben Orbital besprochen, wir haben 1899 Dayhan besprochen, wir haben Jekyll vs. Hyde mehrfach erwähnt von ihm. Und er hat ein Spiel gemacht, wieder im Zwei-Personen-Stichspielbereich. Und das heißt The Phantom of the Opera. Und ich glaube, man kann schon mal spoilern, dass das für uns das schwächste Geonier-Spiel leider geworden ist. Oder, Simone?
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht sollte man das Spiel auch erstmal wieder erklären.
Ja, ich wollte einfach nur schon mal anteasern. Man soll ja auch manchmal das Fazit vorne weg machen. Deshalb dachte ich, ich teaser mal an, dass die Leute denken, was? Wieso das denn jetzt? Ja. Was passiert?
Also wir haben ein Stichspiel. Und wir haben in der Mitte des Tisches haben wir so eine Art Karte liegen, so eine, ja, wie nennt man das?
Nicht eine kleine Stoffmatte schon wieder, mit Noten drauf.
Genau, so eine Notenabfolge quasi. Und diese Notenabfolge bestimmt für das Phantom. Einer von uns spielt das Phantom und einer spielt, wie hieß sie denn nochmal?
Ja, die Frau.
Die Frau?
Ja.
Ich
habe keine
mehr,
Ahnung,
sie,
also da bin ich gar nicht drin.
Wie sie heißt.
Ja.
Genau, und diese Matte mit den Noten bestimmt für das Phantom, ob das Phantom oder die Frau den Stich gewinnen soll. Und das Phantom versucht, dieses Lied zu spielen, also diese Notenabfolge zu erfüllen. Ja, das ist nun mal so.
Das ist Phantom, ein abstraktes Zwei-Personen-Stichspiel.
Ja, das Phantom versucht, diese 12 Noten zu erfüllen und es hinzubekommen, dass die richtige Person den Stich zur richtigen Zeit gewinnt.
So sieht's aus.
Und die Frau versucht, das zu verhindern.
Ja.
So.
Dabei
so
ist
besser?
Es wichtig, ja, dabei ist es wichtig, Gelb ist immer Trumpf, aber zu der Zeit, wo das Lied gespielt wird, ändert sich das alle drei gewonnenen Stiche der Supertrumpf. Das heißt, mit Gelb gewinnt man nicht unbedingt den Stich, denn es gehen alle Farben einmal durch, je nach Progress im Spiel, was der Supertrumpf ist, mit dem man sogar Gelb noch stechen kann. Das ist so ein kleines Element, was auch noch total wichtig ist. Genauso übrigens die Zahl, die extrem wichtig ist. Wir tauschen nämlich am Anfang eine Zahl miteinander aus. Und ich glaube, das Phantom darf dann aussuchen.
In der ersten Runde darf das Phantom aussuchen, in der zweiten die Frau.
Genau, welches von den beiden die wichtige Zahl ist. Und wenn die wichtige Zahl in einem Stich liegt und das Phantom gewinnt diesen Stich, dann darf er sogar zwei Marker auf Noten legen. Gewinnt aber die Frau, dann darf sie einen Marker wieder wegnehmen.
Ist nicht ganz richtig. Es kommt nicht drauf an, wer den Stich gewinnt, sondern es kommt drauf an, ob die richtige Person einfach den Stich gewonnen hat.
Das meinte ich.
Das heißt, wenn das Phantom den Stich gewonnen hat, obwohl die Frau den gewinnen sollte, dann darf die Frau quasi Sachen entfernen.
Ja. Das sind eigentlich alle Gags des Spiels. Wie hat es dir gefallen?
Ich wollte gerade einen Schluck Wasser trinken. Habe ich nicht mit gerechnet, dass ich direkt gefragt werde? Ja, es ist auch hier wieder, es ist ein nettes Stichspiel, aber es gibt so viele Stichspiele und es gibt so viele Zwei-Personen-Stichspiele mittlerweile, die besser sind. Und wir haben einfach neulich eben schon ein Stichspiel gespielt, das viel, viel besser ist.
Tango.
Nämlich Tango. Haben wir schon drüber gesprochen,
richtig? Bubblegum finde ich auch besser.
Ja, und die haben uns einfach so viel besser gefallen als Zwei-Personen-Stichspiele, dass uns das nicht so wirklich viel gegeben hat.
Ja. Also insgesamt würde ich auch sagen, ist mir das zu basic. Also ich finde die Ideen zwar ganz gut, aber ich sag mal vom Spielgefühl her ist es dann doch schon eher so ein ganz lockeres Stichspiel. Ne? Man möchte natürlich dann manchmal einen Stich bekommen, manchmal nicht. Da muss man da ein bisschen hin und her überlegen. Es ist dann aber doch ein bisschen glücksbasiert natürlich. Welche Karten habe ich, ist ja klar. Wobei wir immer, wenn diese besagte Nummer ausgespielt wird, die festgelegt wurde, auch eine Karte tauschen können. Also auch da hat er sich wieder was überlegt, wo ich sage, das ist wieder, gehört wieder zu modernen Stichspielen, dass man eben die Kartenhand auch so ein bisschen manipulieren kann. Mhm. Das hat uns ja bei Bubblegum auch extrem gut gefallen und auch bei Tango ist es ja so. Also ich finde das total schön, dass moderne Stichspiele dieses Handmanagement eben auch noch mit reinbringen und Handmanipulation. Ich muss aber sagen, dass es dann einfach zu basic ist. Wir spielen einfach über zwei Runden und dann ist da einmal ein Stich und dann verlierst du den oder gewinnst den. Da ist wenig emotional passiert da bei mir. Ich habe auch nicht diese krassen Überlegungen, wie ich es auch bei einem Orbiter von Geonier beispielsweise habe, wo ich überlege, wie kriegen wir das jetzt hin? Ich sehe es nicht so innovativ. Das ist für mich, wie du sagst, das ist einfach ein solides Zwei-Personen-Stichspiel, was das Rad nicht neu erfindet, was nichts falsch macht, aber wo auch der Unique Selling Point einfach ein bisschen fehlt.
Genau, und dafür haben wir einfach zu viele Stichspiele. Ihr wisst es ja, dass wir Stichspiele gerne mögen. Und
sind
immer
heute
gerne
erst wieder 5 angekommen, glaube ich.
Ach du Scheiße. Und immer gerne neue Stichspiele probieren, aber dementsprechend hat man dann auch irgendwann einfach die besonderen Stichspiele, die einem besonders gut gefallen. Und dann ist ja immer die Frage, braucht man es dann in seiner Sammlung? Also ja. Ihr macht damit nicht unbedingt was falsch, wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht alle super tollen Stichspiele habt, die wir euch schon empfohlen haben, was ein Fehler ist. Dann könnt ihr es ja durchaus nochmal probieren und vielleicht haut es euch dann doch vom Hocker, aber uns halt eben nicht. Aber es ist kein schlechtes Spiel.
Nein, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, generell kommen ja wenig sehr schlechte Spiele raus. Häufig ist es ja einfach nur wirklich die Meinung von Leuten.
Ja.
Und ich würde auch nicht sagen, das ist ein schlechtes Spiel. Es ist Durchschnitt für mich. Und Durchschnitt reicht aber bei uns mittlerweile auch nicht mehr, um in der Sammlung zu bleiben.
Ja, und so geht's ja vielen. Also es ist ja, wie du sagst, es ist ja meistens so, dass Spiele nicht wirklich schlecht sind oder objektiv gesehen schlecht sind. Nur sie passen vielleicht einfach nicht zum eigenen Spielgeschmack oder sie sind nicht besser als die Spiele, die man schon hat. Und dann kommt halt eben irgendwann der Punkt, da sagt man dann, okay, es kommt dann eh nicht auf den Tisch.
Ja.
Weil wenn ich dann denke, ich möchte ein Zwei-Personen-Stichspiel spielen, dann würde ich nicht denken, okay, dann spiele ich jetzt Phantom of the Opera.
So
lieber als Tango.
oder Bubblegum nochmal erwähnen. Man muss ja diese Namen auch immer ein bisschen droppen, damit die Leute auch wissen, okay, wir finden es immer noch gut. Also Tango und Bubblegum sind wirklich zwei Personen, Stichspiel-Highlights, die uns jetzt zuletzt überzeugt hatten.
Ja, wobei wir ja bei Bubblegum auch immer noch die Frage im Raum haben, ob sich das nicht doch ändert.
Wie? Wieso?
Ja, weil es ja doch immer an den Punkt gekommen ist, dass man dann ja nicht mehr wirklich eine Chance hatte, ranzukommen.
Ja, aber trotzdem, also
da
ich finde
ich nicht,
das bei
Tango,
Stichspielen nicht immer wichtig. Ja, also Stichspiele dürfen für mich auch glücksabhängig sein, zu gewissen Graden. Ein Rebel Princess ist auch vollkommen glücksabhängig, was du für eine Hand hast.
Ja, aber das ist ja immer.
Du hast zwar kleinere Möglichkeiten, mit dass du nochmal zwei Karten links weiter rechts gibst oder rechts, aber das finde ich nicht schlimm. Ja, ein Nocoso Dice beispielsweise ist auch so ein Spiel, da würde ich sagen, ist jetzt nicht so eine Riesenglücksschwelle da, ob du
Findest
gewinnst
du nicht?
Oder nicht. Nee, finde ich nicht. Du,
also
kannst,
klar,
du bist ja auch selber in der Verantwortung zu sagen, wie viele Stiche will ich haben. Weil da kannst du auch mit dem schlechten Blatt was gewinnen.
Ja, aber ich finde trotzdem, bei Bubblegum kommst du halt wirklich schnell an den Punkt, dass du merkst, ich gewinne hier gerade jeden Stich, der andere schmeißt seine Karten
ja, das
die
ist
ganze
korrekt.
Zeit weg.
Aber dann hat es vorher
Chance
schon
mehr.
Vielleicht irgendwie nicht funktioniert. Ist aber auch egal, ist jetzt eine andere Diskussion. Generell würde ich sagen, sind Stichspiele nicht immer dazu da, ein hochstrategisches Ding zu sein, sondern es darf auch ruhig mal ein bisschen zufällig sein. Ich habe gestern noch mal kleine Anekdote. Haben wir King gespielt. Das ist wohl ein Stichkartenspiel, was ja aus Frankreich ursprünglich irgendwie kam, und es hatte ein netter Mitspieler erklärt. Der war nämlich der Meinung, er hat noch nie Stichspiele gespielt, und dann hatten wir Three Witches mit ihm gespielt, damals im Spieletreff, damals vor 2 Wochen.
Damals.
Und dann merkte er, oh, ich habe ja doch in meiner Kindheit und Jugend habe ich ja Stichspiele gespielt, und dann hat er das jetzt mal mitgebracht. Und das war ganz interessant, weil jede Runde andere Sachen gewertet wurden. Mal wurden die letzten 2 Stiche gewertet, entweder als Minus- oder als Pluspunkte. Manchmal haben alle Buben gezählt, mal alle Herzen, wie auch immer. Aber ich habe da nochmal gemerkt, dass moderne Stichspiele einfach eine Sache besser machen. Egal wie glücksabhängig sie sind, das Spiel spielt dich nicht so wie in diesen alten Klassikern. Ja, also ich finde, selbst bei einem Rebel Princess kannst du auch noch Einfluss aufs Spiel nehmen.
Mhm.
Ich habe jetzt in der Runde King, wo ich glaube, ich habe, also es geht über 14 Runden, und ich glaube, ich habe in der Rückrunde, also in der Hinrunde, die ersten 7 geht es darum, Sachen nicht zu bekommen, und in der zweiten Hälfte geht es darum, dann das Gleiche nochmal, aber man muss diese Sachen bekommen. Und ich habe in der zweiten Hälfte keinen einzigen Punkt geholt, weil ich nur schlechte Karten hatte. Ich hatte nur die niedrigsten Karten ever. Damit war es nicht möglich, einen Stich zu holen. Wenn du es jetzt aber vergleichst mit anderen Stichkartenspielen, die wir hatten, mit einem Gachapon-Trick haben wir zuletzt besprochen, mit einem Vivo, mit einem Three Witches, wie auch immer. Alle möglichen modernen Stichkartenspiele, die wir hier in der Sammlung haben, machen eins viel besser. Und das ist, du kannst auch mit dem schlechtesten Blatt noch Punkte bekommen. Das hat ja auch Wizard eigentlich von Anfang an, ist ja auch schon ein sehr altes Spiel, ist ja auch aus den 80ern, hat das ja auch gemacht. Du konntest ja dann 0 Stiche ansagen, und dann bist du damit gut gefahren, ja. Und ich glaube, dass das, also das hat mir in dem Spiel dann gefehlt. Ich finde, dass das moderne Stichspiele besser machen. Und das finde ich toll, dass sich das Genre dann eben auch so weiterentwickelt hat.
Ja, das kann ich leider immer nicht so gut beurteilen, weil ich habe früher tatsächlich keine Stichspiele gespielt.
Aber du hast mit uns ja Doppelkopf gespielt. Und ich finde, bei Doppelkopf ist es ja auch so, dass wenn du, weiß ich nicht, 10, 20 Runden spielst und du die ganze Zeit keine Kreuz-Dame beispielsweise hast, du weniger Chancen hast zu gewinnen. Natürlich, dadurch, dass es ein Teamspiel ist, kann es natürlich sein, dass die andere Person gute Karten hat. Aber für dich kann es immens langweilig sein, weil du immer nur reinschmeißt.
Ja,
du kriegst keinen
schon.
Einzigen Stich.
Das stimmt schon. Da hat man auf jeden Fall, also man kann es da noch ein bisschen weniger steuern.
Genau. Und bei Rebel Princess gibt es ja in der Version von Bezier Games auch die Regel, dass wenn du alle negativen Karten bekommst, du plus, dass du dann, dass dann positiv für dich ist. Und das sind nämlich genau die Sachen, die nachher Thrill ausmachen. Ebenfalls bei Bitcoin. Jetzt haben wir hier so einen Exkurs, aber auch egal.
Genau, jetzt haben wir ein Stichspiel-Special draus
gemacht.
Ja, ist
egal. Machen wir jetzt kurz. Wir sind ein Podcast, wir dürfen das. Aber auch bei Bitcoin ist es so, wenn du natürlich schlechte Handkarten hast, dann kriegst du wenig Stiche. Aber der Thrill kommt ja wirklich, wenn du null Stiche ansagst und alle anderen versuchen, dir dann was reinzuschmeißen.
Ja, genau. Das macht es ja allgemein auch spannend. Das war ja auch bei Nokuzu Dice spannend. Da muss man sich ja auch wirklich am Anfang der Runde direkt committen und einen schwarzen Würfel nehmen, um zu sagen, ich sag hier null Stiche an. Und ich habe das einmal gemacht und das war wirklich
schwerste.
Spannend. Und ich habe es auch geschafft.
Ja.
Da war ich richtig stolz auf mich.
Ja, das
war
gut.
Schon cool.
Aber das ist das... wo ich gemerkt habe, okay, moderne Stichspiele schaffen das besser, dich im Spiel zu halten, dass du nicht immer nur reinwirfst, abwirfst, wie auch immer.
Mhm.
Weil wenn du abwirfst und dir klar wird, okay, eigentlich müsstest du Stiche bekommen, aber du hast keine Chance, dann ist es total langweilig. Ja, bei Doppelkopf ist es ja noch ganz spannend, was du dem anderen reinwirfst. Zumindest. Wobei auch da, wenn irgendwann die Teams klar sind und du hast nichts auf der Hand, dann kannst du auch nicht viel reinwerfen. Ne?
Ja, und ich möchte da jetzt nochmal den Haken schlagen zu Phantom of the Opera. Und da finde ich halt, ist es während des Spiels nicht so spannend, was man reinspielt in den Stich.
Ja.
Da fehlt der Thrill, ja.
Ja, mir persönlich
auf jeden
auch.
Fall.
Ja.
Finde ich auch. Man hat es ein bisschen in der Hand, wenn man guckt, wann man die Zahlenkarte reinspielt, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwie ist das ist nicht so spannend, was man reinspielt.
Ja, aber du hast Kontrolle über das Spiel, auch durch die Tauschen-Aktionen, durch die unterschiedlichen Trumpffarben, wo man am Anfang weiß, okay, wenn er jetzt drei Stiche bekommt oder das alles erfüllt, dann wird plötzlich Blau Trumpf, dann werfe ich jetzt Blau noch nicht rein und so. Du hast diese Überlegung, ich finde es nur nicht spannend genug.
Mhm. Ne? Ja, das stimmt.
So würde ich sagen. Gut, kleiner Stichspiel-Exkurs, auch mal nicht schlecht. Dann kommen wir zu einem Spiel von der Messe, wo wir vor unserem Besuch, Grüße an Julian und Jesse, etwas beäugt wurden, als wir das eingepackt haben. Denn ich hatte keine Ahnung, was ich da kaufe. Ja, und jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich kein gutes Kaufverhalten.
Nee, das ist ein sehr besorgniserregendes Kaufverhalten für viele Leute.
Aber jetzt kommt, weswegen ich da all in einfach so random gegangen bin. Es ist ein koreanisches Spiel.
Ach nein, es ist das. Du wurdest auch noch übers Ohr gehauen.
Ich wurde
das musst du auch noch erzählen. Du wurdest auch ein bisschen gescammt.
Nein, 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 wurde ich nicht. Also dafür hätten sie mich ja belügen müssen. So.
Ja, aber... Also, ich weiß nicht. Ich finde, das ist schon so ein bisschen shady.
Weiß ich gar nicht. Nein, shady finde ich das gar nicht. Man hat ja nicht gesagt, hier, nehmen Sie das noch bitte dazu. Sondern ich habe gesagt, ich nehme das noch dazu.
Ja, okay, aber irgendwie, das hat dich auch keiner abgehalten.
Also, es geht um Handbook Runway. Ein Spiel, was von Joy Hunter Games rausgekommen ist. Von Jae-Yung Cho, der unter anderem... Sachen gemacht hat wie Milch mit Abführmittel.
Was?
Ja, so heißt es. Das ist tatsächlich sogar international, glaube ich, bei der Messe rausgekommen.
Milch mit Abführmittel.
Ja, ich habe es aber nicht gespielt. Wir haben Hamburg Runway gespielt. Und das ist ein Spiel, was aus Korea kommt. Und ihr wisst ja, ich bin immer sehr interessiert an koreanischen Spielen, Serien, Geschichte, wie auch immer. Und es war bei Plate Games. Das heißt, die haben das netterweise mitgenommen für den Verlag und haben das dort verkauft. Und dadurch, dass man da später nicht drankommt, habe ich gedacht, das nehme ich. Außerdem, und deswegen war es auch ein Sofortkauf direkt eingesagt, es ist ein Zwei-Personen-Only-Spiel. Und ihr wisst ja, wir sind ja wirklich die Zwei-Personen-SpielerInnen, weil wir ja quasi immer gerne gegeneinander die Duellspiele spielen. Und ich kann schon mal spoilern, ich wurde nicht enttäuscht. Insgesamt. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein Spiel, bei dem es darum geht, man könnte schon sagen, Kleider für so einen Laufsteg auch zu schneiden.
Ja, ich glaube, das sind traditionelle Gewänder, bestimmte Arten von Gewändern. Und wir statten die mit Farbe aus, sozusagen.
Beziehungsweise wir fügen immer eine Person zu einem Kleid hinzu. Das kann man sich wirklich so vorstellen, das ist ganz süß gemacht. Du hast eine durchsichtige Frau,
Ich glaub, die schon das Kleid anhat.
Die schon das Kleid anhat, aber dessen Kleid ist durchsichtig. Also man kann durchgucken quasi.
Genau, und wir setzen das Kleid mit einer Stoffkarte zusammen, die quasi dann das Kleid färbt.
Und
sozusagen.
Das sieht enorm cool aus. Also
ja,
ich finde, das ist ein Mechanismus, erinnert so ein bisschen an Cardcrafting, halt ohne, dass es irgendwie, also es hat wirklich nur einen optischen Sinn natürlich und dass die Karte in der Farbe ist, die sie sein soll. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Also wenn man sich diese Farbkarten eigentlich anschaut, da sind einfach nur zwei Farben drauf, die mit einem Muster sind. Legt man die aber auf diese Person mit dem Kleid und egal welche Person, dann kommt da plötzlich ein richtig gutes Kleid bei rum, wo man, wenn man das jetzt fotografieren würde und rauszoomen würde, gar nicht drauf kommen würde, dass man die irgendwie übereinander gelegt hat. Also das funktioniert ja echt gut.
Ja, und was machen wir mit in diesem Spiel? Wir können uns, wenn wir dran sind, immer aussuchen, ob wir zwei Frauen ziehen, zwei Stoffkarten oder eine Stoffkarte, eine Frauenkarte. Und dann können wir Frauen mit Kleidern ausspielen. Die Kleider haben alle besondere Effekte, die jetzt nicht weltbewegend sind, aber die so ein bisschen das Ganze spannender machen. Und die Stofffarben bestimmen, welche Plättchen wir uns nehmen dürfen. Denn für jede Farbe gibt es, ich glaube, 7 Plättchen, von denen sind 2 aufgedeckt und die anderen verdeckt. Und unter diesen Plättchen sind Zahlen bzw. Punkte von 1 bis 4 und aber auch minus 1 bis minus 3. Und wenn wir uns ein Plättchen nehmen bei den Verdeckten, wissen wir natürlich nicht so genau, was da drunter ist. Und versuchen so eben Mehrheiten in den Farben zu sammeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein schwarzes Kleid ausspiele, dann nehme ich ein schwarzes Plättchen, habe vielleicht 3 Punkte drunter und der Simon nimmt sich im Laufe des Spiels 2 und hat dann da vielleicht minus 5 Punkte drunter. Und mit den Sondereffekten von den Kleidern können wir das eben noch so ein bisschen beeinflussen. Wir können einmal, wie gesagt, oder vielleicht nicht gesagt, sondern gedacht, drunter gucken, was unter einem Plättchen für eine Punktzahl ist. Wir haben einen Kleidungseffekt, der die Punktzahl verdoppelt. Aber auch die negativen Punkte verdoppelt. Wir haben ein Kleid, das negative Punkte in positive Punkte umwandelt. Ja, und so versuchen wir eben am Ende die Mehrheit zu haben. Wir spielen so lange, bis einer 10 ausgespielt hat. Es kann auch sein, dass der andere weniger hat. Und dann werden die Punkte gewertet.
Und das Interessante bei dem Spiel ist ja abzuschätzen, wie sind denn jetzt die Farben bei den anderen? Hat er jetzt viele Negativpunkte, hat er viele Positivpunkte? Wie viel muss ich mir von der Farbe noch nehmen, um da vielleicht die Mehrheit zu haben? Und da kommt auch so ein kleiner Deduktionseffekt, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil es ist ja jetzt keine Riesendeduktion, aber du weißt ja, welche Plättchen du hast und du siehst ja auch teilweise, es liegen ja immer 2 offen bei den Farben in den späteren Reihen. Du kannst ja abschätzen, wie sieht es bei dem anderen aus. Kann der jetzt nur positive genommen haben? Was hat er für Effekte gehabt? Hat der schon mal da drunter geguckt? Und so das abzuschätzen ist tatsächlich eine ganz coole Sache und dadurch, dass das Spiel dann auch relativ schnell geht, finde ich das einen ganz gelungenen Absacker.
Ja, hat mir war auch ganz gut gefallen. Ich finde, es ist ein nettes Spiel. Es sieht ganz gut aus.
Es sieht richtig gut aus.
Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob sich das auf ewig hält. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So,
also,
ich würde sagen,
es ist für mich schon ein Spiel, wo ich sage, auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich stimme dir zu, ob man das jetzt braucht oder nicht. Also ich glaube nicht, dass man jetzt weinend hinterherlaufen muss, weil man es auf der Messe nicht bekommen hat.
Ja, das auf keinen Fall.
Aber es ist ein Spiel, wo ich sage, nee, das bringe ich auch weiter auf den Tisch.
Ja. Gut.
So, weswegen Simone jetzt hier gesagt hat, was war denn da los? Ich habe tatsächlich für dieses Spiel Acrylstandys gekauft. Weil ich sag mal, Acrylstandys sind ja erstmal ganz cool. Und ich dachte mir so, komm, ich möchte ja auch die kleinen Verlage supporten, ja. Und dann kaufe ich mir diese Acrylstandys, wo diese Damen mit den Kleidern drauf sind. Und wir gucken in die Anleitung, lernen das Spiel. Ich habe die auch mit mühevoller Kleinstarbeit, ihr kennt es bei Acrylstandys, ich hasse es.
Diese Folie.
Ist das ätzend.
Die klebt auch immer so scheiße. Man kriegt die immer so schlecht runter.
Ja, es war wirklich, ja. Und ich habe diese tollen Figürchen da. Und wir merken, die haben, also das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Also klar, das sind die Frauen, die wir da auch irgendwie auf den Laufsteg schicken.
Ja, nicht mal unbedingt, das sind auch andere.
Ja, aber es hat gar keinen spielerischen Mehrwert. Man braucht sie nur.
Man braucht sie nicht. Es gibt doch, also man braucht sie nicht nur nicht, sondern man kann sie auch für nichts einsetzen.
Ja, ja, genau.
Also sie können nicht irgendwie Punkteplättchen ersetzen oder sonst was, weil. Also das passt einfach nicht.
Das ist ganz seltsam.
Also
aber
wir verstehen nicht, wofür diese Standys sind.
Und wir werden sie hier in der Wohnung platzieren.
Nein,
doch,
ich
jetzt
möchte
ich
die
beschlossen.
Nicht platzieren. Nein,
nein, du hast ja auch dein Lego stehen da und
ey,
so. Ich
du hast hier ein ganzes Regal.
Nee, ich möchte die hier mal aufstellen. Einfach Deko.
Aber
wir
wo?
Haben so wenig Deko. So ein paar.
Ja, aber ich will auch nicht das als Deko.
Doch, doch, das
nein.
Machen wir. Ja, ja, ja.
Dann kannst du in dein Comicbuchregal stellen.
Okay, deal.
Aber nur dort rein.
Ja, da oben drauf. Ich sehe
das
schon.
Nee. In
ja,
das
ja, ja.
hier. Das hier
nein,
hinter
nein,
mir.
Nein, nein, nein. Ich stelle es da
nein,
rein.
Nein, bitte nicht.
Doch, doch.
Nein.
Stell es so hoch, dass du nicht drankommst.
Ach man. Dann hole ich die Leiter aus dem Schrank.
Ja, okay. Also, die Acrylstandys ist keine Empfehlung. Außer man möchte sie wirklich optisch irgendwo platzieren. Ansonsten, ja.
Du kannst sie ja verschenken.
Ich möchte die nicht verschenken. Ich möchte die selber hier hinstellen. Ja, das ist schön. Das passt. Das ist meine.
Das ist dein Stil?
Nee, mein Stil nicht, aber es ist koreanisch.
Du darfst die auf den Schrank da in der Ecke oben drauf
nee,
stellen.
Nee, da stelle ich die mit Sicherheit nicht drauf. Also,
da sieht
so
die nämlich
kommt's
keine.
Noch. Okay, das diskutieren wir.
In den Schrank.
Das diskutieren wir wann anders aus. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder mit tollen neuen Spielen.
Ja, genau.
Und macht euch eine schöne Woche, spielt was Schönes und bis dahin macht's gut. Ciao.
Ciao.